HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, ja, wir verbringen die Zeit bis 12 Uhr miteinander. Und heute stehen die Zahlen im Mittelpunkt. Zahlen bitte, denn Finanzen haben ein Geschlecht und das ist weiblich. Frauen verdienen noch immer weniger, beschäftigen sich weniger mit ihrer Rente, mit den Steuern. Es gibt fehlendes Finanzwissen, nicht bei allen, aber bei vielen. Und wir wollen heute die Stärke von Frauen, was ihr Finanzwissen angeht, in den Mittelpunkt stellen. Denn wenn man nicht darauf achtet, wenn man sagt, ach, ich habe ja vielleicht einen Versorger, ich muss mich ja nicht drum kümmern, dann droht Altersarmut. Und ich habe mir eine Finanzexpertin, Finanzberaterin eingeladen, die uns heute für all die Fragen zum Thema Ungleichheit, Altersarmut und warum verlassen sich so viele von uns Frauen dann doch immer eben noch auf den sogenannten, in Anführungsstrichen, Ernährer, eingeladen, Helma Sick. Und wir sind gleich im Gespräch. Freue mich, dass Sie dabei sind. Überlegen Sie doch mal, wann haben Sie als Frau das letzte Mal über Finanzen nachgedacht? Interessieren Sie sich für Aktien? Checken Sie regelmäßig Ihren Kontostand? Reden Sie über Finanzen mit Ihrem Partner? Wir sind im Gespräch. Freue mich, Bärbel Schäfer. Hier ist der HR3 Sonntagstalk.
HR3. Zu Hause in Hessen.
Frauen verdienen, Frauen investieren und Frauen haben trotzdem häufig weniger Geld als Männer. Sie wissen weniger drüber. Finanzcoaching für Frauen ist längst ein Geschäftsmodell. Auch das kostet. Wir stellen heute die Zahlen in den Mittelpunkt und ich habe mir heute einen Gast eingeladen, eine Betriebswirtin, eine unabhängige Finanzberaterin für Frauen, Kolumnistin für die Frauenzeitschrift Brigitte. Guten Morgen, Helma Sick.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Autorin habe ich natürlich noch vergessen. Weil sie so viele Bücher geschrieben haben.
Das stimmt.
Heute ist Weltfrauentag. Ein besonderer Tag für Sie?
Ja, natürlich, immer. Aber ich wundere mich halt immer und bin dann doch etwas geknickt, wenn ich lese, dass sich so wenig verändert an den Zahlen weltweit, dass Frauen einfach doch weniger Geld haben, dass sie so weniger Rente haben, dass sie im Alter oft arm sind. Das bedrückt mich, muss ich sagen. Und das müsste wirklich überhaupt nicht sein. Frauen haben alle Möglichkeiten und alle Fähigkeiten.
Und Sie haben ja nun das Thema Finanzen, man kann es sagen, seit vielen, vielen Jahrzehnten in Ihrem beruflichen Fokus.
Ja.
Wann sind Sie denn das erste Mal mit dem Thema in Berührung gekommen? Mhm. Weil Ihr Moment zu sagen, ich muss anfangen, mich dafür zu interessieren, kann ja vielleicht auch für viele Hörerinnen heute ein Anfang sein.
Ja, ich habe schon, muss ich sagen, wirklich in früher Jugend relativ schnell begriffen, wie wichtig Geld ist. Also nicht Geld, um ihm nachzujagen und immer mehr davon zu haben, sondern um Geld, um Freiheit zu haben, die Möglichkeit zu gehen, wenn ich möchte, wenn ich nicht mehr bleiben kann. Ich bin in einem kleinen Ort aufgewachsen und habe ganz viele Ehen gesehen, die ganz unglücklich waren. Die Frauen konnten aber nicht weggehen, weil sie keinen Beruf hatten und kein eigenes Geld. Ich habe das bei meiner Mutter gesehen. Ich habe das dann später als kaufmännische Leiterin des Münchner Frauenhauses gesehen. Haus für geschlagene Frauen, für misshandelte Frauen, die fast alle selbst kein Geld hatten und sich gar nicht vorstellen konnten, wie ein Leben alleine auf sich gestellt aussieht. Sehen könnte. Und dann haben sich mehrere Mosaiksteine ergeben und ich habe dann 1987 eine der ersten Firmen Finanzberatung für Frauen gegründet in München.
Und heute ist das ja ein Geschäftsmodell, was nicht mehr die Ausnahme ist. Darüber sprechen wir nochmal später, aber ich habe Sie richtig verstanden. Finanzielle Unabhängigkeit und eben auch finanzielles Selbstbewusstsein von Frauen steht für Sie für Selbstbestimmung und Freiheit.
Ja, für mich gehört es zur Würde eines Menschen, unabhängig zu sein vom Fortbestand einer Lebensgemeinschaft oder einer Partnerschaft. Man kann sich doch und soll sich doch um Gottes Willen freuen über jede Partnerschaft, die man hat, die gut ist, die gelingt, aber doch daran denken, dass nicht alles auf dieser Welt unendlich wert.
Ja, genau. Sie schreiben es ja auch in Ihrem aktuellen Buch, ein Mann ist keine Altersvorsorge.
Genau.
Denn
ja.
wenn die große Liebe da ist, Frau Sick, das wissen wir alle, wenn die Schmetterlinge flattern und es der große Anfang ist, dann denkt natürlich noch keiner an die Trennung. Und nach der Trennung verlieren ja häufig gerade Frauen, die ihren Beruf für die Familie aufgegeben haben, ihre finanzielle Basis. Also das heißt, auf lange Sicht droht uns Frauen dann ja eher die Altersarmut.
Ja, kommt ja noch ein Stückchen vorher, muss noch gar keine Trennung sein. Es ist einfach ein Fakt, dass wenn ein Paar Kinder haben möchte, was ja ganz selbstverständlich ist, es immer noch dieses traditionelle Modell gibt, ja, er verdient halt etwas mehr oder viel mehr, dann bleibt sie zu Hause, dann bleibt sie länger zu Hause und immer noch und immer länger, arbeitet dann Minijob oder in Teilzeit. Und das ist der Beginn dieser Armutskarriere. Mhm. Und die ist vermeidbar, wenn man weiß, worum es geht und wenn man sich rechtzeitig mit dem Partner darüber auseinandersetzt. Und da sagen eben viele Frauen das, was Sie gerade gesagt haben. Meine Güte, das ist ja alles so unromantisch und das kann man doch nicht. Ja, ich finde jetzt schon auch, dass man nicht beim ersten Date über Geld reden muss, ehrlich gesagt.
Ja, aber man kann ja schon merken, wer bezahlt die Drinks, wie er auch mit Geld umgeht. Aber, liebe Frau Sick, wir sagen, lieber heute unromantisch als morgen
so
Abend.
So ist es.
Genau, und schön, dass Sie unser Gast sind. Wir sind gleich weiter mit Ihnen im Gespräch. Mhm. Bis gleich. Ich bin Bärbel Schäfer, Sie hören den HR3 Sonntagstalk und wir reden heute über Finanzen. Den Aktienkursen der Europäischen Zentralbank und dem Finanzamt ist es, glaube ich, egal, ob Männer oder Frauen ihr Geld anlegen oder die Rechnung des Finanzamtes bezahlen. Doch es gibt Unterschiede bei den Finanzen, liebe Frau Sick. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind heute unsere Frau in Sachen Finanzberatung und haben, wie Sie uns eben schon erzählt haben, in den 80ern, Ende der 80er angefangen, Frauen in Sachen Finanzen zu beraten. Warum gab es damals schon den Bedarf?
Ja, erst recht damals, denn das war ja nur noch gar nicht so lange her, dass dann wirklich der Mann die Altersvorsorge war. Damals hatten Frauen oft gar keine Berufsausbildung oder waren nur in relativ bescheidenen Tätigkeiten unterwegs, verdienten wenig Geld. Der Mann war die Altersvorsorge. Aber damals war eine Ehe halt eine Art Deal. Man blieb beieinander, egal ob es gut ging oder nicht. Man blieb halt ein Leben lang beieinander. Scheidung gab es damals nur in seltenen Fällen. Das hat sich ja grundlegend geändert. Und deshalb kann heute sollte keine Frau mehr darauf vertrauen, dass ihr gewähltes Lebensmodell einfach ein Leben lang hält, sondern sollte einfach schauen nach einem englischen Sprichwort, das sage ich ganz gerne immer, weil es so gut passt, hope for the best, prepare for the worst.
Ja, dann hoffe für das Beste und sei für das Schlimmste vorbereitet.
Dann kann gar nichts passieren im Leben.
Das in das Detail, wie man sich vorbereitet, gehen wir gleich nochmal. Gibt es denn noch eine strukturelle Benachteiligung von Frauen bei den Finanzen und wie können wir die heute am Weltfrauentag auch noch mal deutlich sichtbar machen? Zum einen, noch mal ganz kurz, haben wir ja das Tabu über das Sprechen von Geld. Das umgibt es ja immer noch ein bisschen. Begünstigt das die Benachteiligung von Frauen?
Ja, natürlich. Also es heißt, und es scheint zu stimmen, dass in vielen Beziehungen viel mehr über Sex geredet wird als über Geld. Und das eine kann man ja machen,
auch
aber das andere
Thema,
nicht lassen.
Aber
ja, natürlich, ja, klar. Aber Geld ist einfach wirklich wichtig, um ein eigenes Leben finanzieren zu können, wenn es denn soweit sein sollte. Ja, und das haben viele Frauen begriffen, die als Single leben, die Geld haben, die gut verdienen, die tun das auch, die legen ihr Geld an. Allerdings muss ich sagen, aus unserer Erfahrung in unserem Unternehmen fangen Frauen sehr viel später an als Männer mit Spartätigkeiten.
Und man muss ja noch mal sagen, erst 1962 durften Ehefrauen in Deutschland ein eigenes Konto eröffnen.
Ja.
Erst 1977 ohne Erlaubnis ihres Mannes arbeiten.
Ja.
1992 durften wir Frauen dann auch mit Nachtarbeit anfangen.
Ja.
Und wir haben jetzt immer die Geschiedenen angesprochen. Mhm. Wir wollen auch noch mal erwähnen, liebe Frau Sick, bei Altersarmut ist auch betroffen, Alleinerziehende, natürlich die Rentnerinnen, verschiedene, ganz klar, aber auch Frauen mit Migrationsgeschichte sind eben auch armutsgefährdet.
Mhm. Ja.
Also es ist eine ganz, ganz große Gruppe.
Nur, wissen Sie, die Gruppen, die Sie angesprochen haben, Alleinerziehende, die Geringverdienerinnen, ich kenne das alles, ja. Frauen mit Migrationshintergrund, das ist bewusst und bekannt. Die, was mir im Laufe von über 30 Jahren deutlich auffiel, das sind Gruppen von Frauen, die gar nicht wissen, dass sie bedroht sind von Altersarmut.
Das ist ja noch schlimmer.
Das ist noch schlimmer. Zum Beispiel Frauen, die unverheiratet in einer Partnerschaft leben, weil man ja heute nicht mehr heiraten muss. Natürlich, man muss es nicht. Nur, wenn da Frauen wegen der Familie lange Jahre aus dem Beruf aussteigen, dann sind sie wirklich armutsgefährdet, wenn der Mann schwer krank wird, wenn der Mann stirbt vor ihr und wenn die Beziehung auseinandergeht. Sie hat überhaupt keine Absicherung.
Erklären Sie mir nochmal, warum sich so viele Frauen auch heute, wir haben 2020 immer darauf verlassen, dass es gut gehen wird. Denn das hängt ja immer davon ab, wie verhält sich das Gegenüber, in diesem Fall der Partner dann. Ich kenne es ja auch bei Frauen in meinem Freundeskreis, die gut ausgebildet sind, die Verantwortung tragen, sowohl in der Familie als auch im Beruf und das Thema nicht ansprechen.
Ja,
aber haben Sie eine Erklärung dafür, Frau?
Nein, ich habe keine Erklärung dafür. Es lässt mich verzweifeln und ich habe einen ganz aktuellen Anlass zur Verzweiflung, muss ich sagen.
Weinen Sie sich aus, ich leihe Ihnen meine Schulter und die aller HR3-Hörerinnen.
Liebe Frau Schäfer,
Sie wollen nicht jammern.
Sie geben mir die Möglichkeit, das öffentlich zu sagen und das ist mir ganz wichtig, weil das eben wirklich viele Frauen nicht wissen. Ich habe gerade in der aktuellen Shell-Jugendstudie, die ja alle paar Jahre erneuert wird, und dem Sozialwissenschaftler Professor Hurrellmann gelesen und ich wäre beinahe vom Stuhl gefallen, dass 56% der männlichen und weiblichen Jugendlichen zwischen 12 und 25 glauben, dass es am besten ist, wenn der Mann der Allein- oder Hauptverdiener ist.
Wir sprechen von einer aktuellen Studie.
Ganz neu. Und ich dachte, also ich konnte es einfach nicht glauben. Was soll gut dran sein, wenn ein Mann alleine die Familie ernährt? Ich kenne auch junge Männer, die das als Last empfinden, die das gut finden würden, wenn ihre Frauen mehr arbeiten würden und nicht nur Teilzeit oder Minijob.
Aber wie kann diese Antwort sein, obwohl ja, gleich nochmal klären, obwohl ja die Frauen in Sachen Bildung, in Sachen Ausbildung ja eigentlich mittlerweile die Nase vorn haben.
Ja,
also fallen Sie nicht vom Stuhl, liebe Helma Sick. Wir haben Antworten dann hoffentlich und sind gleich wieder da. Wir reden heute über den Zugang von Frauen zu Arbeit und natürlich eben auch zu Geld, ganz besonders. Mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk ist Helma Sick. Gruß nach München.
Zurück nach Frankfurt.
Ich habe mir hier so eine schöne Timeline, so eine Zeitschiene nochmal aufgeschrieben in puncto Finanzen, denn Sie sind ja eine Finanzexpertin und beraten Frauen in Sachen Finanzen. Bis Ende der 50er Jahre, Frau Sick, haben die Ehemänner noch den Lohn der Frauen verwaltet. Erst 1962, das war die Zeit der geburtenstarken Jahrgänge, durften Frauen ein Konto eröffnen und erst 1969 durften verheiratete Frauen als geschäftsfähig angesehen werden.
Ja.
Also, wir haben einiges erreicht und trotzdem erschreckt sie natürlich die aktuelle Shell-Studie, in der gerade die Jüngeren, die 12-, 14- bis 25-Jährigen sagen, ach, ist auch ganz schön, ich verlasse mich einfach wieder auf einen Versorger. Diese Bequemlichkeit wollen wir ja ein bisschen wachrütteln heute.
Ja, gerne.
Ich will nicht vom Tritt in den Hintern sprechen.
Naja, warum nicht?
Sie sagen aber eben ganz klar, lieber heute unromantisch sein als morgen arm. Warum ist das auch den jungen Frauen, den gut ausgebildeten, gar nicht so bewusst?
Es ist wirklich ein Rätsel. Ich mache ja in ganz Deutschland Vorträge zu diesem Thema und mir sagen alle, die beruflich mit Frauen zu tun haben, Anwältinnen, Firmenchefinnen, alle möglichen Leute, dass es wieder einen erheblichen Rückschritt gibt. Und zwar, und das ist das Interessante, besonders bei gut ausgebildeten Frauen. Denn wenn beispielsweise in München ein Paar mit Kindern in normalen Berufen arbeiten, sie meinetwegen Erzieherin und er in irgendeinem Büro oder so, dann müssen beide arbeiten, einen guten Platz für die Kinder finden. Beide müssen arbeiten, weil sie sonst die Miete hier nicht bezahlen können. Und speziell aber bei Akademikerinnen gibt es diesen Rückschritt zu sagen, ich steige wieder aus dem Beruf aus, ich widme mich ganz der Familie, ich halte meinem Mann den Rücken frei. Nun muss ich dazu sagen, dass ich nicht falsch verstanden werde. Ganz klar, kleine Kinder brauchen Eltern, die für sie da sind. Aber das muss nicht 10, 15, 20 Jahre bedeuten. Und das ist es oft. Denn Frauen arbeiten zum Beispiel sehr, sehr lange, Teilzeit viel zu lange. Das ist ein Grund für ihre spätere niedrige Rente. Und viele Frauen wollen bewusst bis zur Rente Teilzeit arbeiten. Das haben aber führende Wirtschaftsexperten mittlerweile haben gesagt und sind alle der Meinung, dass diese lange kleine Teilzeit, die es in Deutschland gibt und nur in Deutschland, dass das mit der Hauptgrund ist für die spätere niedrige Rente, also die Altersarmut.
Und trotzdem sind natürlich mehr Frauen in Berufstätigkeit als noch vor einigen Jahren, das ist klar, auch wenn man sich die Zahlen hier anschaut. Aber Sie sagen es natürlich eben auch nochmal deutlich, das, was dann an Nettoeinkommen da ist, liegt dann vielleicht bei 1.500 Euro oder noch weiter weniger, darunter. Mhm. Aber wenn man jetzt sagt, wir übernehmen die Verantwortung, warum funktioniert dieser Schlüssel nicht? Sie haben gerade gesagt, Sie sind bundesweit unterwegs und haben auch keine Antwort darauf.
Naja, ich mache mir schon Gedanken und andere natürlich auch. Mhm. Also es ist, die Frauen selbst sagen, wenn man sie fragt, das weiß ich von Professor Meyer-Grewe, die lange den Lehrstuhl für Familienwissenschaft an der Uni Gießen hatte, mit der ich für das Buch auch gesprochen habe, die sagt, viele sagen, ja, die Arbeitswelt, die ist so männlich geprägt und da fühle ich mich nicht wohl, das ist nicht auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Aber liebe Frau Schäfer, da muss ich halt sagen, ja, das wird auch noch 100 Jahre so bleiben, wenn wir Frauen uns nicht einmischen und mitmischen. Wenn wir uns rausziehen und immer nur jammern, dass alles so männlich geprägt ist, ja, wie soll sich das ändern?
Also wir müssen Politik und Wirtschaft unbedingt dann also selbst verändern,
natürlich,
damit, um auf der anderen Seite eben auch Familie und Beruf dann besser vereinbar ist.
Und wir müssen einfach etwas mehr auf uns gucken. Wenn also zum Beispiel, also klassisch, ein Paar, junges Paar, die fühlen sich beide gleichberechtigt und emanzipiert. Dann wird sie schwanger, kommt das erste Kind. Und dann, habe ich vorhin schon gesagt, klassisch ist, er verdient mehr. Das ist ja auch diese Geschichte, dass Frauen immer noch sehr viel weniger verdienen, oft in gleichen Berufen. Aber also, sie bleibt dann zu Hause und macht das auch gerne. Aber was mir fehlt und wofür ich dankbar wäre, wenn das jetzt viele Frauen hören würden, oder das tun sie ja auch, wenn dann ein Gespräch stattfinden könnte, zum Beispiel, dass sie sagt, ja, ich möchte es gerne machen, ich bin gern für mein Kind da, vielleicht für 2-3 Jahre, aber ich weiß, dass das zulasten meiner späteren Rente geht, ich lasse mir das jetzt mal bei der Deutschen Rentenversicherung ausrechnen. Und
das?
Dann, und dann mit ihm spricht und sagt, schau mal, das ist doch gar nicht so wenig. Also das würde ich schon machen, aber dann müsste das aus dem Familieneinkommen ausgeglichen werden.
Und das muss man aushalten. Man muss sich hinsetzen man muss es aussprechen.
Ja, ja.
Ist das der Knackpunkt?
Das ist der Knackpunkt. Ich glaube, Frauen sind es einfach oft nicht gewohnt. Das hat historische Gründe. Das ist anscheinend mittlerweile in die Gene übergegangen.
Für sich zu sprechen.
Für sich zu sprechen und zu fordern. Das ist bekannt, dass auch selbstständige Frauen oft viel zu wenig Honorar verlangen und dann bis sie merken, dass der Kollege für die gleiche Leistung viel mehr kriegt, lauter solche Sachen.
Aber es sind doch die gemeinsamen Kinder, da könnte man sich doch treffen.
Ja, natürlich. Und ich denke, also ich habe schon erlebt, dass Männer durchaus bereit dann sind, weil sie sagen, ich habe daran gar nicht gedacht. Das ist mir ganz neu, aber ich sehe es ein, ja, ich mache da einen schönen Aktienfonds-Sparplan oder sowas. Es gibt aber auch Männer, die sagen, nee, will ich nicht, mache ich nicht. Ich arbeite und sorge für die Familie und das ist genug. Ja?
Okay, aber dann muss man das Gespräch eben weiterführen. Das
so
heißt, es kann auch unangenehm werden, weil unangenehm wird es dann so oder so. Also letztendlich dann ja spätestens, wenn man den ersten Rentenbescheid bekommt.
Genau, Sie sagen es. Ich sage immer, wenn man heute diese unbequeme Verhandlung mit dem Partner scheut, kann es später höllisch unbequem werden. Und das sollten Frauen vermeiden.
Und warum diese finanzielle Unabhängigkeit, die Klarheit, das Enttabuisieren wichtig ist, das beschreiben Sie ja auch nochmal in Ihrem Buch.
Ja.
Ein Mann ist keine Altersversorgung und da hinten gibt es sogar Pläne eben auch drin für Paare, die verheiratet sind, die zusammenleben und nicht verheiratet sind. Wir haben noch viel zu besprechen an
diesem
Sonntag.
Wir haben noch viel zu besprechen. Ja.
Das machen wir auch. Sie bleiben mein Gast.
Ja.
Hier ist HR3, Sie hören den Sonntagstalk und wir reden über Frauen und Finanzen. Frauen sind heute so gut ausgebildet wie nie zuvor. Sie können alles werden, Topmanagerinnen, Nobelpreisträgerinnen oder wir können auch Bundeskanzlerinnen werden, wenn wir es denn nur wollen. Und trotzdem stehen immer noch die gleichen Fragen im Raum wie früher. Warum haben Frauen so wenig Rente? Warum arbeiten so viele von uns Frauen im Minijob? Was versprechen wir uns Frauen von einem Leben in finanzieller Abhängigkeit? Und warum zahlen wir bei Scheidungen so oft drauf? Und warum trifft das alles eben nicht auf Männer zu? Und die traditionellen Antworten, liebe Helma Sick, Sie sind unser Profi in Sachen Finanzen heute. Ja, weil es immer so war
genau.
Weil Liebe blind macht, weil eine Mutter zum Kind gehört und weil Geld nicht alles ist im Leben. Nun sagen Sie, Das muss aufhören. Sie räumen auf, gemeinsam mit Renate Schmidt in ihrem aktuellen Buch »Ein Mann ist keine Altersvorsorge«, mit Illusionen, mit Vorurteilen und mit Ausreden. Brauchen Frauen eigentlich mehr Vorbilder, damit sich was ändert und sie Verantwortung übernehmen für die eigenen Finanzen, für die Sicherheit, die finanzielle?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich habe, es ist meine Erfahrung, dass Frauen, deren Mütter berufstätig waren, auch mit den Kindern, die auch in der Familie zusammen mit dem Mann das Geld verwaltet haben, also wirklich gleichberechtigt agiert haben, dass die auch ganz anders auftreten und ganz anders mit Geld umgehen. Aber ganz viele haben eben andere Erfahrungen gemacht. Also wenn der Mann bestimmt hat, was mit Geld in der Familie geschieht, das ist leider heute oft noch so. Ich erlebe das, da erbt die Frau einen großen Betrag, kommt mit ihrem Mann zur Beratung und dann spricht die ganze Zeit er. Wenn wir dann sagen, was sagen Sie denn dazu? Ach, mein Mann macht das schon. Wissen Sie?
Und wie alt sind diese Frauen dann? Darf ich das so direkt mal fragen?
Nicht
das
uralt,
betrifft
nicht
sowohl
uralt.
Die 30- bis 40-Jährigen
40, 50,
als auch die Älteren.
Ja. Also das ist so, das sind so alte Strukturen, patriarchalische Strukturen, strukturelle Geschichten, die müssen sich ändern. Ich kann dazu,
aber welchen Presslufthammer nehmen wir, Frau Sick?
ich bemühe mich ja wirklich.
Sie sind schon einer.
Ich bin einer, trotz meines schon hohen Alters reise ich ja immer noch rum. Und ich merke, man kann etwas bewirken, weil die Leute begreifen, wenn ich das mit der mir eigenen Vehemenz und dem Engagement und der Leidenschaft sage und auch erkläre, begreifen Sie, dass das so nicht geht, dass wir Frauen, die Hälfte der Bevölkerung, der Weltbevölkerung, uns so klein machen in finanziellen Dingen, in anderen gar nicht.
Ja, da haben die Männer ja große Arbeit geleistet und wir haben das ja eben auch mit uns machen lassen.
Ja, natürlich.
Bewusst ist es einigen schon. Ich meine, man muss ja auch sagen, die Banken entdecken das ja mittlerweile auch als Modell. Es gibt viele Freie, die Frauen und nur Frauen beraten. Ändert sich langsam etwas oder, wir haben es vorhin erwähnt, die berühmte Shell-Studie, viele sagen dann, ach, ich verlasse mich doch wieder auf einen Versorger.
Ja,
das
doch.
Wollen wir ja verhindern.
Gerade die gebildeten Frauen, das ist für mich wirklich also absolut unverständlich. Es ändert sich natürlich was. Es sind heute weitaus mehr Frauen, eigentlich alle. Alle haben einen Beruf, die meisten haben eine gute Ausbildung, sind berufstätig, verdienen eigenes Geld. Aber eben, das haben wir ja vorhin schon gesagt, der Knackpunkt ist immer die Familiengründung. Dann geht es wieder ganz zurück in traditionelle Rollenmuster, dass auch das Bundesfamilienministerium veranlasst hat, wirklich davor zu warnen, zu sagen, dass sich dann, wenn das Lebensmodell nicht aufgeht, für die Frauen ein existenzielles Risiko ergibt.
Vielleicht bräuchte man so eine Art Pflichtberatung. Also
wäre
das
nicht
scheint
schlecht,
ja eine Art Knackpunkt zu sein.
Ja.
Alle freuen sich auf das Kind, es wird wochenlang nach einem Namen gesucht, das Zimmer wird eingerichtet.
Genau.
Aber dieses Thema, was heißt das,
so
wenn die Frau
es.
Auf ihren Beruf für eine bestimmte Lebensphase verzichtet, wird eben oft noch tabuisiert. Müssten wir das in der Schule vielleicht ansprechen? Oder Sie sagen, wenn die Frau, also die Mutter berufstätig ist, ist das schon ein Vorbild für Mädchen innerhalb der Familie. Aber wäre das nicht auch ein Ansatz in der Schule?
Also auf jeden Fall. Ich würde schon sagen, dass zum Beispiel in den höheren Klassen auch darauf hingewiesen werden könnte, was bedeutet es, eine Beziehung einzugehen, eine Ehe oder eine nicht-eheliche Gemeinschaft? Was heißt das auch im rechtlichen Sinne? Was hängt damit an Absicherung oder Nicht-Absicherung zusammen? Was heißt es, wenn ich mich 20 Jahre zu Hause bei kleiner Teilzeit nur um mein Kind kümmere? Was heißt es später? Wissen Sie, ich höre so oft in entsprechenden Wirtschaftssendungen, die armen Rentnerinnen, die jetzt alt sind und so wenig Rente haben. Natürlich tun mir die auch leid. Sie wussten es damals ja nicht besser.
Und dann wird das Leben eben eng.
Eben. Ja? Wenn man nämlich genau hinschaut, dann haben die alle ganz lang gar nicht gearbeitet und ganz lange nur kleine Teilzeit- oder Minijob. Und dann wird natürlich das Leben eng. Und wissen Sie, ich bin bekennende Feministin. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass keine Frau im Alter arm ist. Aber da muss sie selber was dazu beitragen.
Kann man denn, wenn man sich entscheidet, zu sagen, ich bin für ein, zwei oder drei Kinder für eine bestimmte Phase zu Hause auch anfangen? Könnten wir nachher dort einige Tipps geben, auch wenn man nur einen kleinen Betrag zur Seite legt, an sich zu denken? Ja. Warum sind es wir uns nicht wert? Das scheint mir so eine Kernfrage zu sein. In diesem Punkt den Blick oder dieses Licht auf uns zu werfen, da Neugier zu wecken,
genau,
das ist mir ein Rätsel.
Genau. Und aber vor allen Dingen einfach, das ist mein, daran will ich immer rütteln. Frauen müssen immer mehr in diesen Geschichten ihren Verstand einschalten. Gefühl ist wunderbar und sollen wir ja alle haben und uns freuen, aber irgendwann ist es wichtig, den Verstand einzuschalten. Es ist ja so, auch wenn sie in diesem traditionellen Modell auf Geld verzichtet. Sie verzichtet auf noch was anderes, nämlich auf berufliches Weiterkommen. Mhm. Wenn sie wieder einsteigen will später. Ich habe in dem Buch ein Interview mit der Leiterin eines Wiedereinstiegsprogramms der Stadt München.
Ist das Honorar doch dann auch ein niedrigeres, das Gehalt?
Ja, natürlich. Mhm. Und sie kommt ja gar nicht mehr in entsprechende Jobs hinein, ja. Die Ausbildung, die jemand vor 15 Jahren vielleicht gemacht hat, die gilt ja oft nicht mehr so, ja. Oder muss total aufgefrischt werden. Die Frau muss wieder Fortbildungen machen. Also das hat weitreichende Folgen. Drum Verstand einschalten, das Rechnen anfangen mit dem Partner.
Aber wir schalten doch den Verstand ein. Wir sind besser ausgebildet. Wir haben oft einen höheren Bildungsgrad, wenn man sich die Zahl der Uni-Abschlüsse anschaut. Also wo kommt uns dann die Emotion, die ja sonst so oft ein Vorteil ist, dann in die Quere?
Es ist die Emotion und es sind lange, lange Verhaltensmuster. Sie haben es ja vorhin schon gesagt und ich habe mal recherchiert, wie mit der Verweigerung von Geld über Jahrhunderte Frauen klein gehalten wurden. Ein Machtthema. Geld bedeutet Unabhängigkeit und Selbstbestimmung und damit auch Macht. Und das haben Männer schon vor 1000 Jahren erkannt. Und Frauen heute ja, aber nicht flächendeckend, möchte ich sagen. Ja. Mhm. Und dann kommt natürlich dazu, dass auch in der Wirtschaft mit Klischees gespielt wird. Ich sage ein Beispiel. Das ist
ein ganz kurzes noch?
Muss ganz kurz sein. Also es gibt in Spielwarengeschäften zwei kleine Büchlein. Das eine ist rosa, ist für was 100 Dinge, was ein Mädchen, 100 Dinge, die ein Mädchen wissen muss. Da stehen 20 Seiten drin, Schönheit und Körperpflege. Beim Buch für Jungen 100 Dinge, die ein Junge wissen muss. Es sind ganz viele Seiten, wie verhandle ich mit meinen Eltern um mehr Taschengeld.
Och, da geht's ja schon los.
Ja, da geht's los.
Unser Thema heute ist das Thema Finanzen. Ich habe mir Helma Sick eingeladen, Autorin, Finanzberaterin, Finanzexpertin, schreibt seit Jahren schon in der Brigitte auch Kolumnen zum Thema Finanzen und verhält sich ganz anders als Pippi Langstrumpf, die sich ja überhaupt nicht für Mathe interessiert hat. Plutimikation ist einfach nicht mein Ding, hat Pippi gesagt. Ich glaube, die war der Anfang dafür, dass viele Frauen gesagt haben, ach komm, mein Mann verdient sowieso besser, der hat Steuerklasse 3, sie arbeitet Teilzeit, hat deswegen meist ein geringeres Jahreseinkommen und Steuerklasse 5. So regeln das Hunderttausende von Ehepaaren in Deutschland. Ehegattensplitting nennt man das. Und das ist bei Helma Sick ein Thema.
Ja. Werde ich wirklich grantig, wie wir in Bayern
grantig,
hier sagen. Ja,
Sie rollen
grantig,
so
genau.
Schön. Warum?
Dieses Ehegattensplitting ist entstanden in einer Zeit, die ich vorhin kurz angesprochen habe, wo Frauen eben keinen Beruf hatten, wo die Ehe ein Deal war, man blieb zusammen, ob es gut war oder schlecht, bis zum Lebensende. Aber das hat sich ja heute fundamental verändert. Nur das Ehegattensplitting gibt's immer noch.
Und warum haben wir das noch? Hat das irgendeinen Vorteil?
Es hat für viele einen Vorteil, aber das ist nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Aber das sind die Bestverdiener zum Beispiel. Mhm. Ja. Ein Ehegattensplitting funktioniert immer dann am besten, wenn ein Mann, bleiben wir mal bei dem traditionellen Modell, der Mann sehr viel verdient und sie gar nichts oder wenig. Und da funktioniert das wunderbar, denn dann gibt es eine enorme Steuerersparnis. Und ich sage, und ich rede mich
ihn.
Da...
Für
die
beide
ja, für ihn halt, ja. Natürlich, vermutlich bei dieser Konstellation wird er vielleicht drüber verfügen. Aber das ist eine große Ungerechtigkeit. Es gibt eine Steuerberaterin, die bis zum Bundesgerichtshof geht und dagegen ankämpft, weil sie selber massiv betroffen davon war, nach dem Tod ihres Mannes, weil es wirklich nur einen kleinen Teil der Bevölkerung betrifft und 20 Milliarden Euro im Jahr kostet. Das Geld könnte man flächendeckend für Alleinerziehende, für bessere Kinderbetreuung, für die wunderbar gedachte, aber nie eingeführte Familienarbeitszeit denken, die Manuela Schwesig, die frühere Ministerin, vorgeschlagen hatte, im Anschluss an das Elterngeld, 2 Jahre, wo beide Teilzeit arbeiten und der Staat einen Lohnzuschuss zahlt. Das alles könnte man damit finanzieren, aber nein, das Ehegattensplitting traut sich keine Partei abzuschaffen, weil sie die Wählerreaktionen fürchten.
Und trotzdem, wir wissen, jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden.
In Großstädten jede zweite.
In Großstädten sogar jede zweite. Darauf muss Politik auch reagieren. Ja, aber nochmal, ich will nochmal zurückkommen auf diesen Punkt, wenn es noch gut läuft. Mhm. Weil oft hat Eheschließen ja auch Vorteile. Finanzielle.
Finanzielle, ja, zum Beispiel mit dem Ehegattensplitting, ja.
Ich habe es nochmal versucht von der anderen Seite.
Schon recht, ja.
Aber Sie sind nicht drauf reingefallen, so richtig.
Na, sagen Sie, was Sie.
Naja, nein, man kennt doch auch Paare, die sagen, komm, wir heiraten, ja. Dann sind die steuerlichen Gründe bessere. Ja. Aber ehrlich gesagt, für die Frauen, und auf die haben wir heute den Blick am Weltfrauentag, ist es eigentlich selten ein Vorteil.
Ja, also es ist, man muss differenzieren. Ich bin nicht grundsätzlich dagegen zu heiraten. Ich bin sogar dafür zu heiraten, wenn ein Paar Kinder hat. Ich habe das ja vorhin schon angesprochen. Ganz massiv benachteiligend ist es für Frauen, wenn sie nicht heiraten, aber wegen der Kinder lange aus dem Beruf aussteigen, weil sie null Absicherung haben. Sind sie verheiratet, gibt es im Fall einer Trennung immerhin den Versorgungsausgleich, also die Rententeilung, die während der Ehe angefallen sind, und den Zugewinnausgleich, das, was während der Ehe einem schon vorhandenen Vermögen zugewachsen ist, das wird geteilt.
Okay, da müssen wir uns vielleicht gleich mal auf diese Frauen genau konzentrieren. Ich spiele jetzt einen Song von Silbermond in meiner Erinnerung, der mich immer sehr, sehr traurig macht. Und dann müssen wir uns um die Frauen kümmern, die eben, und davon gibt es ja auch viele hier in Hessen, die Kinder erziehen, gemeinsam mit einem Partner, aber eben nicht verheiratet sind. Gehen wir vielleicht von einem Durchschnittseinkommen aus, und was kann man machen? Ganz konkrete Tipps vielleicht von Ihnen, Helmersick, dass man eben für sich als Frau dann doch was zurücklegt. Machen wir das?
Ja, gut. Gerne.
Am 8. März wollen wir ein Zeichen setzen für die Gleichstellung, gerade bei den Finanzen. Helmersick, Sie sind mein Gast heute hier im HR3 Sonntagstalk. Die Frau, die Herren der Zahlen sozusagen. Kann man mit Ihnen auch über was anderes reden als über Geld?
Aber natürlich, über ganz vieles. Was glauben Sie, was ich alles weiß und was mich alles interessiert?
Und das wird gar nicht abgerufen.
Ja, natürlich.
Das heißt, Sie müssen noch mal wiederkommen.
Ja, ich komme gerne wieder.
Jetzt haben Sie sich so herausgearbeitet in all den Jahrzehnten zum Thema Finanzen, und jetzt fragt Sie keiner über, worüber würden Sie noch gerne reden?
nein, ich habe schon ganz die wesentlichen Dinge gesehen. Sie meinen jetzt über Finanzen, was ich noch sagen wollte.
Ich habe jetzt einen Spaß gemacht, habe gesagt, worüber würden Sie noch gerne reden, außer über Finanzen?
Ach, was man alles in der Freizeit tun kann, wie schön es in der Natur ist, was gar nicht viel Geld kostet, was man anschauen kann.
Sagt natürlich alles jemand, der im schönen Bayern lebt, das zweitschönste Bundesland nach Hessen. Das können wir Hessen gerne gönnen. Ja. Aber wir haben ja gesagt, wir reden heute über ein etwas ernsteres Thema. Wir wollen die Lupe und den Fokus, den Blick der Frauen auf ihre Finanzen legen. Und jetzt haben wir gerade eben noch mal gesagt, ganz wichtig ist beim Thema Frauen Rücklagen, eben auch für das Alter, für die finanzielle Unabhängigkeit im Fall von Trennungen. Da sind besonders stark Frauen betroffen, wenn sie mit einem Partner zusammenleben, Kinder erziehen, aber nicht verheiratet sind. Wo genau ist der Knackpunkt da?
Der Knackpunkt ist, dass sie eben die Absicherungen, die der Gesetzgeber für Eheleute vorsieht, nicht hat. Denn sie ist keine Ehefrau. Sie lebt in einer nicht ehelichen Beziehung. Das ist alles in Ordnung. Wenn beide arbeiten und keine Kinder haben oder Kinder haben und beide arbeiten, gibt es kein Problem.
Kann man Vorsorgen treffen, dass der Aufprall nicht so hart ist?
Also grundsätzlich raten alle Anwältinnen, die ich kenne, und ich, das da bin ich hundertprozentig dafür, einen Partnerschaftsvertrag abzuschließen. Eheleute sollten einen Ehevertrag machen, aber nicht verheiratet einen Partnerschaftsvertrag, wo unbedingt drin stehen muss, was ist, wenn wir uns trennen? Was ist, wenn du, Partner, vor mir stirbst? Was ist dann mit mir? Wie bin ich abgesichert? Wie wird meine Familienzeit ausgeglichen? Durch welche Summe? Mhm. Wie lange? Das kann man alles diskutieren und besprechen und in einem Vertrag niederlegen.
Es gibt in Ihrem aktuellen Buch so einen Partnerschaftsvertrag, ein Modell. Da steht eben auch nochmal drin, beiden Beteiligten ist bewusst, dass es in der nicht-ehelichen Partner, also Lebensgemeinschaft, keine Regelung gibt, die eine Teilhabe des einen Lebenspartners am Vermögen des anderen Lebenspartners zur Folge hat. Also das heißt, stirbt tatsächlich einer, hat man als Lebenspartner auch gar keinen Zugang.
Es ist, das wissen eben wirklich viele nicht und das ist traurig und das ist schlimm, weil es da ganz schlimme Fälle gibt. Also wenn die beiden nicht verheiratet sind und er stirbt, dann erben seine Verwandten und die gemeinsamen Kinder, aber nicht sie. Wenn sie könnte erben, wenn er zu ihren Gunsten ein Testament macht oder einen Erbvertrag. Aber das tun viele nicht.
Was kann sie tun außerhalb dieses Vertrages? Kann man das noch anders regeln, dass man nochmal sagt, das sind unsere Finanzen, der Fall A tritt ein, der Fall B tritt ein. Soll man sich das aufschreiben oder wie macht man das konkret?
Also man kann alles privat regeln, da gibt es keine Vorschriften. Aber ich finde so einen Vertrag, wie wir ein Muster in dem Buch haben, auch übrigens von einem Ehevertrag, ganz wichtig, weil man damals sieht, woran man denken muss. Mhm. Wenn man keine Ahnung hat, weiß man ja auch gar nicht, was man diskutieren soll. Ja, und darum sind solche Verträge gute Anhaltspunkte, aber die können jederzeit abgeändert werden und alles mögliche andere hineingeschrieben werden. Immer sollte sie mit ihrem Partner darüber sprechen, wie ihr Einsatz für die Familie, sprich Kindererziehung und Haushalt, abgegolten werden kann. Es geht einfach nicht, dass jemand das einfach immer nur umsonst macht.
Genau, und das ist eben genau der Punkt, dass wir sagen, Schluss mit den Emotionen, genau. Es müssen Fakten geschaffen werden und da geht es ja eben auch noch um die zuzüglichen Sozialleistungen, die vielleicht auch eingehen, Kindergeld, Krankengeld, Elterngeld, Wohnkosten, Miete, Nebenkosten, Strom, Kosten für gemeinsam genutzte Fahrzeuge, Hausrat, Haftpflicht, also auch Pflege der Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs, die Reparaturen, also sämtliche Kosten, Krankenversicherung, Musikunterricht, das sind jetzt keine versteckten Kosten, aber das wird oft nicht angesprochen.
Eben, und darum finde ich so einen Vertrag wichtig, das mal anzuschauen, woran man denken müsste, aber es in der Regel nicht tut, weil man gar nichts weiß davon. Mhm. Auf jeden Fall aber eben kann ich Frauen nur raten, schalten Sie einen Verstand ein. Gefühle sind schön, aber davon kann man nicht leben. Und denken Sie an sich, nichts auf der Welt ist unendlich. Man muss heute damit rechnen, dass eine Partnerschaft oft auch nach langer Zeit auseinandergeht. Das habe ich selbst erlebt und ich erlebe es viel auch im Bekanntenkreis. Dann müssen diese Dinge geregelt werden, sonst steht sie wirklich bitterarm da.
Und wenn man alle Kosten aufschreibt, dann sagen Sie ja nochmal, dieser Vereinbarung liegt der Gedanke zugrunde, dass die Lebenspartner grundsätzlich wirtschaftlich unabhängig voneinander sein wollen und sollen. Ja. Wenn man alles auflistet, dann verfügt eben auch jeder über seine Summe ganz allein. Nur noch mal, dass das ganz deutlich ist. Eigentlich sollte mein Gast des Tages heute Finanzministerin werden. Helmer Sick, ist das schon an Sie herangetragen worden?
Ich bin viel zu alt für sowas. Nein.
Ach, schauen Sie nach Amerika.
Ja, das stimmt.
Bewerben sich gerade um den Präsidentenjob lauter alte Männer.
Da könnte ich noch mithalten.
Da
genau.
Sie doch noch locker mithalten. Hatten wir eigentlich schon mal eine Finanzministerin? Moment, darf ich ganz kurz überlegen?
Weiß ich jetzt gar nicht, nee.
Wenn Sie das nicht wissen, dann gab es doch gar keine.
Familienministerin.
Ja.
Aber wir haben jetzt Christine Lagarde.
Ja.
Die Chefin der EZB, das ist doch was Tolles.
Das finde ich auch. Ja. Also, aber ansonsten kann man noch mal sagen, wir haben ja heute das Thema Cash, Kohle, pinke Money in den Fokus gestellt. Genau. Frauen, sind häufiger in Branchen und Berufen, in denen sie schlechter bezahlt werden. Frauen sind seltener in Führungspositionen. Frauen sind häufiger in Teilzeit, 47 5% bei den Frauen, bei den Männern nur 9. Mhm. Klar, Frauen, haben wir heute auch schon erwähnt, kümmern sich um die Betreuung von Kindern und pflegebedürftige Angehörige. Mhm. Und die Männer machen dabei dann parallel vielleicht eher Fortbildung. Frauen sind häufiger in Minijobs. Mhm. Es gibt ihn also, den Gender Pay Gap. Mhm. Lassen Sie uns mal träumen. Wann ist der denn mal ausradiert?
Also, da bin ich mittlerweile nicht mehr so zuversichtlich. Ich glaube, nach all dem, was wir heute besprochen haben, das dauert noch ziemlich lange. Es muss eine wirkliche Bewusstseinsveränderung geben, sonst tut sich gar nichts. Und die Politik muss noch mehr dazu auch tun, mehr aufklären.
Was zum Beispiel? Müssen Gesetze geändert werden?
Das Ehegattensplitting abschaffen, denn das ist tatsächlich so, dass es sehr stark dazu beiträgt, dass viele Frauen nur Teilzeit arbeiten oder
in Minijob. Hessen sind das 69% arbeitet jede zweite Frau in Teilzeit oder einem Minijob. Was heißt das für uns im Alter?
Ja, unser Rentensystem funktioniert doch so. Es gibt nur eine ordentliche Rente, wenn jemand möglichst lange, möglichst viel einzahlt. Also wenn jetzt jemand schon von Haus aus immer weniger verdient als ein Mann in gleicher Position, zahlt die Frau schon weniger ein. Wenn sie dann aber auch noch sich lange Zeit auf einen Teilzeitjob oder einen Minijob zurückzieht, dann ist die Rente eben da, wo sie jetzt ist, bei ungefähr 600 Euro und bei Männern bei 1100 Euro. Das hat ja was, das ist ja nicht ein Naturgeschehen, das vom Himmel kommt, das ist selbst geschaffen.
Und trotzdem für diese Zahl, mit der man ja dann im Alltag es eigentlich kaum schafft. Und es gibt ja Gespräche, Interviews mit Rentnerinnen, die versuchen auch diese Altersarmut dann tatsächlich sogar noch zu verheimlichen vor Angehörigen und Freunden, womit man kaum einen Alltag dann bestreiten kann. Wenn Frauen auch noch 21% weniger verdienen als die Männer, also das ist eine unbereinigte Statistik. Da hat man jetzt nicht Informatiker mit Informatikerinnen verglichen. Warum kommt das nicht an im Handeln bei den Frauen?
Also das ist ja wirklich immer die Frage und niemand weiß es so ganz genau. Also es hat mal die frühere Ministerin Manuela Schwesig hat mal gesagt, es ist in vielen, vielen Köpfen immer noch die Hausfrau. Die ist noch existent.
2020, wir reden im März am Weltfrauentag miteinander.
Das ist das Schlimme. Ich engagiere mich seit über 40 Jahren dafür, dass Frauen ihre Rechte wahrnehmen, dass Frauen in der Gesellschaft die Rolle haben, die ihnen zusteht. Da muss der Gesetzgeber vieles dazu tun, aber eben auch die Frauen selbst. Und darf ich das noch sagen? Gerne. Privilegierte geben nicht freiwillig ihre Privilegien auf. Das haben wir doch in der Geschichte schon gelernt. Wir Frauen müssen darum kämpfen.
Also erst 2004 schaffte es die erste Frau in den Vorstand eines der 30 größten DAX-Unternehmer. Natürlich will das jetzt nicht jede Frau werden im Vorstand eines DAX-Unternehmens, aber die Frauenquote für DAX-Unternehmen wird erst im Jahr 2015 beschlossen. Wir kennen es aus der Musik, es gibt oder aus der Regie, aus der Kultur. Es gibt Verbände, wo Frauen sagen, wir wollen die gleiche Bezahlung, wir wollen die gleiche Präsenz, was Kritiken angeht, was unsere Arbeiten auf den Bühnen, in Konzerten angeht. Jetzt gibt es so eine ZDF-Serie, die heißt Bad Banks. Hauptfigur, zwei kluge und raffinierte Frauen in der Investmentbranche. Könnten Medien und Popkultur eine Rolle spielen, um dieses Bild zu ändern?
Aber natürlich. Ich habe mich mal intensiver damit befasst, mit der Rolle der Fernsehserien bei der Emanzipation. Und es ist ja so gewesen, viele, viele Jahre, bis eigentlich noch vor wenigen Jahren, gab es Serien, wo es immer eine Frau gab, hübsch und jung und ganz süß und bescheiden war sie vor allen Dingen. Und sie arbeitete immer im Niedriglohnbereich und wartete ganz bescheiden darauf, dass der Traumprinz kommt. Der kam dann auch, das war dann der Fabrikant, der Chefarzt oder der Gutsherr und dann war ihr Leben wirklich in Ordnung. Das ist einfach unverschämt, im 20. und im 21. Jahrhundert noch solche Frauenbilder vorzustellen. Da sind uns andere Länder weit voraus. Beispielsweise in Südamerika nimmt man solche Telenovelas oder Seifenopern, um etwas anderes den Leuten zu transportieren. Mhm. Da spricht man da geht es dann um Homosexualität, da geht es um Scheidung, um Trennung, um ungewollte Schwangerschaft, um alles Mögliche, um aufzuklären. Bei uns verzapft man ein 50er-Jahre-Mief der verboten werden sollte. Entschuldigung.
Klare Worte, ja, sehr wirklich. Gut von Ihnen. Heute ist Weltfrauentag, ja. Aber man sollte das eben nicht nur heute aussprechen. Das machen Sie ja auch nicht, sondern immer wieder.
Immer wieder,
Helma genau. Helma Sick ist heute unser Gast. Wir haben heute hier den HR3 Sonntagstalk und ich kann euch nur sagen, vergesst Dagobert Duck, vergesst Norman Gecko aus Wall Street, wir haben Helma Sick, denn heute ist Weltfrauentag. Wir spielen Musik von Frauen und wir reden heute über Finanzen, denn Sie sind Finanzexpertin, Finanzberaterin, Autorin von Büchern, die sich damit beschäftigen. Das aktuelle, gemeinsam geschrieben mit Renate Schmidt, Ein Mann ist keine Altersversorgung. Wer auch nur eine Minute von uns verpasst hat, Frau Sick, muss den Podcast nachhören. Jetzt kommen wir zu unserem Fragenhagel und ich weiß, Sie haben eine leichte Panik davor, aber Sie schaffen es. Also kurzer Einstieg und Sie beenden gut, den Satz. Okay. Was kann vielleicht, Frau Sick, auch schön sein an einer Steuererklärung?
Naja, wenn man die richtig gut ausfüllt und immer die Belege ordentlich gesammelt hat, kriegt man vielleicht was zurück vom Finanzamt.
Die beste Investition Ihres Lebens war?
Dass ich diese Firma gegründet habe und sie mit so viel Power und Engagement betreibe und meine Nichte im Boot ist und das genauso engagiert weitermacht.
Was sollten männliche Chefs endlich mal lernen, wenn es um die Einstellung von Frauen geht, die auch Müttern sind?
Dass es zum Leben gehört, Kinder zu bekommen. Alle wollen Kinder. Und dann muss man eben auch Sorge dafür tragen, dass die Kinder gut versorgt sind, aber Frauen auch berufstätig sein
Bestes
können.
Bestes Argument gegen einen Teilzeitjob. Haben wir heute oft drüber geredet. Das ist oft die Armutsfalle für Frauen. Kurze Antwort.
Genau. Ja, die Armutsfalle für Frauen, wenn man ihn zu lange ausübt.
Was würden Sie sofort ändern, welches Gesetz, wenn Sie Finanzministerin wären?
Das Ehegattensplitting abschaffen.
Ja, machen Sie nochmal dieses bayerische.
Das ist, mich macht das grantig, ja. Dass da keiner was macht und niemand das fordert. Ich würde das sofort auf Stelle abschaffen, so wie das vor 40 Jahren schon in Schweden passiert ist.
Wenn ich morgens in eine Finanzberatung nur für Frauen gehe, was soll ich unbedingt mitbringen?
Die Belege, die Sie haben, also die ja über Ihr Einkommen beispielsweise und über das, was Sie vielleicht schon an Geld angelegt haben oder was Sie im Kopf haben, was Sie gerne hätten von dem Geld, was das Geld für Sie tun soll.
Zwei Frauen sind jetzt zum Rat der Wirtschaftsweisen, war eine Meldung im Februar der Bundesregierung, endlich mit reingewählt worden. Hoffnung? Macht das? Gibt es Hoffnung?
Ja, natürlich. Immer, immer.
So, und heute ist Weltfrauentag. Was machen Sie denn heute noch?
Ich werde jetzt einfach nach Hause gehen, mit meinem Hund spazieren, eine Runde spazieren gehen und dann mich aufs Sofa legen und
entspannen. Ich freue mich, dass Sie heute mein Gast des Tages waren. Herzlichen Dank.
Ich freue mich auch. Dankeschön.
Andi Losleben übernimmt jetzt hier und den Podcast gibt es natürlich auch. Ich danke Ihnen, liebe Frau Sick.
Ich danke Ihnen auch, Frau Schäfer. Hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Tschüss.
HR3. Zu Hause in Hessen.